Aloha und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast.
Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Ich bin Marco Sommer und Triathlon Podcast wird euch mit freundlicher Unterstützung von Wechselszene Sport Promotion, dem Ausrichter zum Beispiel des Chiemsee Triathlons, präsentiert. Checkt einfach mal www.wechselszene.com. Mein nächster Gast kann auf eine langjährige erfolgreiche Profilaufbahn im Triathlonsport zurückblicken. Das Jahr 2014 soll ihr Abschlussjahr im deutschen Triathlon-Leistungssport sein und sie wird in diesem Jahr bei einem der besten Triathlons in Deutschland, dem Chiemsee-Triathlon, über die Mitteldistanz an den Start gehen. Wie mein heutiger Gast vor fast 20 Jahren zum Triathlonsport gekommen ist, welche Erfahrungen sie in den letzten Jahren gesammelt hat, welche Pläne sie für die Zukunft hat und was letztendlich schwerer ist, das Behüten von Kindern im Kindergarten, denn mein heutiger Gast ist ausgebildete Erzieherin, oder das erfolgreiche Bestreiten einer Langdistanz. Diese und viele andere Fragen beantwortet mir heute Heidi Sessner. Heidi Sessner ist mein heutiger Gast. Grüß dich, Heidi. Wie geht's dir heute?
Hallo. Ich freue mich sehr, dass wir heute das Interview zusammen führen und Stimmt. Ja, mir geht's gut. Danke.
Also ich bedanke mich bei dir erstmal, dass ich heute im Studio Sessner sein darf. Ich hätte gesagt, wir machen es ähnlich wie bei den anderen Interviewgästen, dass wir einfach mal eine Zeitreise zurück in deine Vergangenheit machen. Genau genommen in deine Kindheit. Wo bist du aufgewachsen und warst du damals als Kind schon sportlich?
Also ich komme aus Assamstadt. Assamstadt, das ist das Ass im Ärmel Frankens in Baden-Württemberg. Ja. Und als ich 6 Jahre alt war, hat mein Vater bei uns im Ort die Leichtathletikabteilung gegründet. Und dann war ich zusammen mit meiner Schwester und unserem Freundeskreis drumherum, wir waren so die ersten Mitglieder. Und am Anfang war das Training sehr spielerisch und dann im Laufe der Jahre immer leistungsorientierter. Ja. Aber dass ich dann letztendlich mal Profi werde, das hätte niemand gedacht, das hat sich dann alles so nach und nach entwickelt.
Das heißt, dein Vater hat dich damals trainiert? Oder?
Genau, der hat mich auch die ersten 15 Jahre trainiert. Und ja, das war gut. Er hat mich nie zu irgendwas gezwungen, ganz im Gegenteil. Ja. Der war voll kreativ, hat wirklich tolle Sachen mit uns gemacht. Und nach den Wettkämpfen haben wir auch immer miteinander gefeiert und ja, sind dann mal ins McDonald's oder irgendwie so. Das hat uns als Kindern total Spaß gemacht. Und als ich dann 15 Jahre alt war, hat auch mein Vater gesagt, im Nachbardorf gibt es ein Kinderferienprogramm Triathlon, ob wir nicht Lust hätten, da mal mitzumachen. Prima. Und dann waren wir alle begeistert und ich war dann aber krank an dem Tag. Ja. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist jetzt echt traurig. Alle anderen waren so begeistert. Und dann haben wir so einen LWS-Nachwuchscup in Baden-Württemberg dann noch mitgemacht. Das war so Sprintdistanz. Und dann, da konnte ich dann meinen ersten Triathlon in Waiblingen machen. Ja. Und das fand ich dann auch klasse. Also mir hat es viel besser gefallen, wie nur das Laufen an sich. Ja, und dann bin ich da hängen geblieben.
Und wie kann man sich das vorstellen? Damals war Triathlon in Deutschland schon bekannt oder war es eher so noch in den Anfangsstiefeln?
Also 93 war das. Es ist schon eine ganze Weile her. Über 20 Jahre jetzt schon. Und in Baden-Württemberg war das aber eigentlich schon ziemlich gut, weil durch den LBS-Nachwuchscup haben sie dann gesagt, ja, die erfolgreichsten 2 oder 3 von der Serie, die sind dann automatisch in den D-Kader von Baden-Württemberg berufen worden. Ja. Und da bin ich dann reingekommen. Prima. Und dann habe ich halt Trainingspläne bekommen. Und vorher war ich im DLRG und bin einmal die Woche so 1 Kilometer ungefähr geschwommen und habe gedacht, ja, ich kann schwimmen. Und dann plötzlich kriegt man einen Trainingsplan, wo drauf steht, 12 Kilometer in der Woche schwimmen und das war dann schon eine ganz andere Welt, ja. Aber es hat mich halt sehr motiviert und dann durfte ich auch ins erste Trainingslager nach Mallorca. Und prima. Ja, so hat dann nach und nach sich das immer weiterentwickelt.
Das heißt, mit 15 bist du so zum allerersten Mal richtig in Triathlonsport reingekommen?
Genau, ja.
Warum gerade Triathlon? Warum keinen anderen Sport? Zum Beispiel Tennis?
Ja, so mit Bälle habe ich es nicht so. Ja, das hat nichts gebracht. Ich habe aus Spaß auch mal in Assamstadt dann ins Fußballtraining reingeschnuppert. Ja, das war es irgendwie nicht für mich. Und Triathlon, die Abwechslung mit dem Schwimmen, Radfahren und Laufen. Und auch, dass dann jeder als Finisher gefeiert wird, das hat mir schon immer gut gefallen. Und mein Vater, der war früher auch Marathonläufer und hat auch 89 schon einen Triathlon gemacht. Und da war ich dann zum Zuschauen auch dabei mit meiner Schwester und meiner Mutter. Und ja, das hat mir schon gefallen und hat mich begeistert. Und ich glaube auch, so eine Einzelsportart ist für mich das Bessere gewesen, weil wenn dann ich mich richtig anstrenge und auch hart trainiere, und ich merke dann, andere im Team, die sehen das nicht ganz so ehrgeizig. Ich weiß nicht, ja, da hätte ich dann vielleicht nicht so die Lust drauf gehabt. Nur das gemeinsame Feiern, das finde ich danach natürlich wieder sehr schön.
Nach dem ersten Triathlon, wie ging es dann weiter? Du hast gesagt, LBS Cup. Ich meine, du hast nebenbei wahrscheinlich noch in der Schule gesessen.
Genau, ja.
Wann hast du überhaupt trainiert?
Also am Anfang immer dann nach der Schule. Ja. Und mein Vater ist selbstständig gewesen. Mhm. Und er konnte dann sich das Training mit uns so einteilen, dass wir dann halt meistens um 14 Uhr mittags oder so dann halt gelaufen sind. Und ja, dann hat sich das natürlich immer weiter gesteigert. Ich habe dann eine Ausbildung zur Erzieherin angefangen und dann habe ich natürlich angefangen, vor der Schule oder vor dem Kindergarten die erste Einheit zu machen und dann halt danach. Und da habe ich dann schon viel und hart trainiert. Ja. Und während der Ausbildung habe ich dann auch die ersten größeren Erfolge gehabt. Bin ich dann Duathlon-Europameisterin geworden und Triathlon-Vize-Europameisterin. Und dann haben wir gedacht, okay, Wahnsinn, dass das jetzt so gut läuft. Mhm. War ich selber eigentlich überrascht, hätte ich nicht erwartet gehabt. Ja. Und dann hat mein Vater gemeint, okay, wenn wir es schaffen, Sponsoren zu finden, ja, dann könnte man das ja auch so machen, dass du deine Ausbildung halbtags weitermachst. Und dann kannst mehr trainieren und auch in die Trainingslager mitgehen. Also habe ich einen Antrag ans Kultusministerium gestellt und habe gefragt, ob das geht. Und die haben dann gesagt, ja, wenn ich einen Kindergarten finde, der das mitmacht, dann ist es kein Problem. Und ich habe dann im Nachbarort einen gefunden.
Klasse.
Und das war dann wirklich schön. Dann sind halt meine Fehlzeiten aufgeschrieben worden, wenn ich im Trainingslager war. Und wenn ich da war, habe ich halt so lange ganztags gearbeitet, bis die Stunden wieder drin waren.
Was ist anstrengender, Triathlon oder Betreuung von Kleinkindern?
Ist ja ganz was anderes.
Schon, aber die Belastung ist halt schon da. Also es ist kein easy Job, sage ich mal.
Ja, aber wenn man was gern macht, Kinder sind halt auch so ehrlich und gerade raus. Das ist schon auch was Schönes.
Klar, aber manchmal können sie auch ganz schöne Biester sein.
Ja.
Ich spreche da aus Erfahrung. Das heißt, du hast deine Berufsausbildung als Erzieherin dann abgeschlossen.
Genau.
Und hast dann irgendwann den Entschluss gefasst, den Triathlonsport wirklich professionell zu machen, ins Profilager zu wechseln, mit Lizenz. Wann war das?
Also seit 2000 bin ich Profi und das ging letztendlich nur, weil mein Vater und ich, wir haben dann uns ein Sponsoring-Konzept halt überlegt und haben gesagt, okay, ich komme aus Assamstadt, das ist die Region Tauberfranken, und da gibt es eigentlich starke Unternehmen. Und es wäre doch eigentlich toll, wenn ich die Möglichkeit hätte, in der Region zu bleiben. Mhm. Weil meistens ist ja so, wenn jemand aus einem kleinen Dorf erfolgreich wird, dann wechselt er in irgendeinen Großverein. Und dann bleibt er da 2-3 Jahre und dann wechselt er wieder in einen anderen Verein, weil es da 5 Euro mehr gibt oder da. Und dann haben wir gesagt, eigentlich will ich das gar nicht, weil ich bin sehr heimatverbunden. Ich habe meinen Freundeskreis da und ich wollte gern da bleiben. Und dann war ich halt total glücklich, dass ich viele Unternehmen gefunden habe, die sich mit mir und dem Konzept identifizieren konnte. Prima. Und dass ich dadurch auch in der Region bleiben konnte. Und jetzt mache ich den Sport ja bald 20 Jahre und manche Sponsoren habe ich von Anfang an. Wow. Und das ist schon eigentlich was ganz Besonderes, dass die so lang einem Sportler treu bleiben.
Das ist eher untypisch heutzutage, oder?
Ja.
Das heißt, du konntest eigentlich von Tag 1 von den Sponsoren Einnahmen leben?
Das hat sich schon auch weiterentwickelt, aber ich bin jetzt in der Lage, schon seit ein paar Jahren vom Triathlon zu leben.
Prima.
Und das ist wirklich super.
Bevor du den Schritt ins Profilager gewagt hast und dir noch Tipps geholt von anderen Profis, die du vielleicht zu dem Zeitpunkt schon kanntest, wie man so ein Sponsoring-Konzept aufbaut?
Ja, es gehört immer auch Glück dazu im Leben, das ist ganz klar. Mhm. Ich habe am Anfang auch ganz große Sponsoren angeschrieben, wie Porsche und Vella. Ja. Und die kamen dann, glaube ich, ungeöffnet wieder zurück, die Mappe. Und da waren wir auch erstmal enttäuscht und haben gedacht, okay, es wird richtig hart. Und dann haben wir halt eher die regionalen Unternehmen genommen. Okay. Wirklich in unmittelbarer Nähe. In Assamstadt selber sind ganz starke Unternehmen. Da habe ich früher meinen ersten Ferienjob gemacht, zum Beispiel bei der einen Firma. Und die haben dann gesagt, okay. Und das hat auch alles klein angefangen und hat sich dann nach und nach entwickelt. Und ich versuche ja auch den Unternehmen was zurückzugeben. Das ist ja, soll ja nicht nur ein Geben sein, sondern ein Geben und ein Nehmen.
Ja.
Und dann gehe ich auch in die Unternehmen und erzähle was über meinen Sport oder über mein Training und wie ich mich motiviere und wie ich auch mit nicht erreichten Zielen umgehe, weil es ist ja in der Wirtschaft und im Sport eigentlich fast das Gleiche. Und
klar.
Ja, dann hoffe ich, dass jeder ein bisschen profitieren kann davon.
Das hört sich so an, als wenn für dich halt der Schritt ins Profilager nur Vorteile gehabt hätte. Oder gab es auch Schattenseiten, Nachteile?
Also ich bin in der Lage, meinen Traum zu leben. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Von dem her ist der Sport für mich schon was sehr, sehr Positives. Aber natürlich hat man als Profi auch schon einen enormen Druck. Viel macht man sich auch selber den Druck, weil man ja dann denkt, okay, jetzt glauben andere an einen und unterstützen einen und dann will man auch was zurückgeben. Aber man ist halt auch keine Maschine und wenn man zu viel macht, dann geht der Schuss halt auch ganz schnell nach hinten los, dann ist man krank oder verletzt und ja, da musste ich auch erst lernen, mit umzugehen. Das ist ja auch ein Lernprozess.
Okay, dass du auf deine Ressource Mensch dann halt mehr entsprechend aufpasst. Und
genau.
Wie oft hast du damals trainiert und wie oft trainierst du heute? Oder wie viele Stunden so pro Woche? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, am Anfang habe ich olympische Distanz gemacht. Da waren die Intensitäten höher und ja, da habe ich dann auch 20, 25 Stunden trainiert. Ja. Aber jetzt, wenn ich im Trainingslager bin, da trainiere ich ja auch 30, 35 Stunden, weil ich ja Ironman mache. Da schon allein, weil ich ja 180 Kilometer im Wettkampf Radfahren muss, brauche ich ja höhere Umfänge, wie wenn es dann 20 oder 40 Kilometer im Wettkampf sind.
Du hast gerade eben schon ein Stichwort genannt, Langdistanz. Wann kam überhaupt in dir die Idee auf, mal als Frau eine Langdistanz zu machen?
Ja, also ursprünglich habe ich mit der olympischen Distanz angefangen und da war mein Ziel dann eigentlich auch Sydney 2000. Ich war dann auch in der Kurzdistanz-Nationalmannschaft. Damals, wo ich da reingekommen bin, gab es noch nicht U23. Ja. Und darum war der Sprung von der Juniorenklasse in die Eliteklasse halt unglaublich hoch. Der Schritt war einfach viel zu groß. Ich durfte dann zwar Weltcups mitmachen, war dann auch in Japan und in Mexiko. Aber mein Problem war immer das Schwimmen. Ich war einfach zu langsam. Ich bin im Becken schon gute Zeiten geschwommen, aber ich konnte es im Wettkampf nicht richtig umsetzen, weil ich dann auch dermaßen verkrampft bin. Ja, und dann bin ich halt bei den besagten Weltcups halt vielleicht so als 40. oder so aus dem Wasser gekommen und alle anderen waren eigentlich mehr oder weniger schon weg. Und ich bin dann alleine Rad gefahren und ja, das habe da kein Land gesehen. Und ja, dann hat die DTU damals zu mir gesagt, ich kriege 2 Jahre Zeit. Wenn ich meine Schwimmleistung dann halt dementsprechend verbessert, dann habe ich eine Perspektive. Okay. Und wenn ich es nicht schaffe, dann bin ich halt perspektivlos. Und ich hatte halt 97 zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft auch die schnellste Laufzeit von allen Teilnehmerinnen. Das hat mir aber alles nichts gebracht, wenn ich nicht vorne mit aus dem Wasser rauskomme. Und letztendlich habe ich dann 50% meiner gesamten Trainingszeit zwar in Schwimmen investiert, habe den Sprung dann aber nicht geschafft, weil das ist schon so hart in der Kurzdistanzszene. Ja. Und dann habe ich gedacht, Mensch, eigentlich ist das echt traurig. Jetzt habe ich Sponsoren und die Möglichkeit. Und jetzt läuft es auf der Kurzdistanz nicht so, wie es sein soll. Und dann haben wir gesagt, okay, probieren wir es auf der Langdistanz. Und letztendlich, ja, ich habe dann meine erste Langdistanz über die Distanz von 4 Schwimmen, 120 Rad und 30 Laufen in Säter in Schweden gemacht. Und ja, das lief dann eigentlich ganz gut. Dann haben wir gemerkt, okay, umso länger, umso besser. Das liegt mir. Und da bin ich jetzt froh, dass ich auf die Langdistanz gewechselt bin.
Was macht für dich, weil ich stelle mir das ziemlich, ja, ich sag mal, erstmal die Vorbereitung auf so eine Langdistanz ist halt anders, denke ich mal, vom Trainingsumfang als auf eine Kurzdistanz. Während des Rennens selber, ich meine, okay, bei Ironman reden wir über knapp 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Rad und Marathon obendrauf. Da verbringt man ziemlich viel Zeit mit sich selbst unterwegs. Wie ist es bei dir zum Beispiel? Was geht dir da durch den Kopf, wenn du 180 Kilometer Rad fährst? Verarbeitest du dir miese Sachen aus dem Alltagsleben oder was? Weiß nicht, was du am Abend zuvor im Fernsehen geschaut hast? Oder?
Ja, also wenn ich im Ironman bin, dann versuche ich nie, die gesamte Strecke auf einmal zu sehen, weil das erschlägt mich ja dann auch. Dann denke ich auch, um Gottes Willen, 180 Kilometer Radfahren, das wird mir dann auch viel zu lang. Und dann unterteile ich mir das immer in Teilstücke. Okay. Zum Beispiel immer nur von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation. Mhm. Oder auch, wenn ich weiß, da stehen jetzt wieder Familienangehörige oder Freunde und dann immer nur bis dorthin. Mhm. Und auch beim Marathon, da versuche ich dann nie die 42 Kilometer zu sehen, sondern eigentlich 4x10 Kilometer, weil 10 Kilometer ist ja eigentlich überhaupt kein Problem. Das laufe mir ja in jeder Trainingseinheit und ja, so geht's dann immer.
Gibt es da manchmal, ja, weiß nicht, so eine Art Lied, Song. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der zum Beispiel Highway to Hell halt mir im Kopf gehabt die ganze Zeit. Gibt's sowas auch bei dir?
Ja, das habe ich auch schon gehabt.
Echt?
Dass dann irgendwelche Lieder in meinem Kopf waren, die ich dann so in Gedanken quasi gesungen habe. Und das motiviert mich auch.
Okay.
Ja, das ist super. Oder ich denke auch ganz oft an harte Trainingseinheiten, wo man sich dann auch durchgebissen hat. Und ja, das hilft einem im Wettkampf schon total.
Jetzt habe ich gesehen, die Liste deiner Erfolge ist ewig lang, also es lohnt sich, auf deine Website zu gehen, heidi-sessner.de. Was mir aufgefallen ist, du hast ziemlich viele Erfolge in manchen Jahren erzielt. Bist du generell eine Vielstarterin oder wie kann man sich das vorstellen?
Vielstarterin bin ich, glaube ich, nicht. Brauche schon immer eine Weile, bis ich mich erholt habe, ordentlich von so einem Rennen. Aber ich mache halt die Wettkämpfe auch wirklich gern. Mir ist es dann lieber, ich darf auch so einen kleinen Sprint-Triathlon oder eine Kurzdistanz zum Trainingsaufbau machen, als dass ich dann im Wald eine harte Einheit laufe oder so. Ich genieße dann auch die Stimmung und das Ganze drumherum.
Okay.
Und wenn es dann auch zu wenige Wettkämpfe im Jahr sind, dann steigt der Druck auch so. Und so kann man den Druck auch ein bisschen nehmen. Wenn man dann Erfolgserlebnisse durch die kleineren Rennen gehabt hat, dann kann man auch gelassener an die großen rangehen, finde ich.
Und trainierst du in der Regel alleine oder in der Gruppe?
Also ich trainiere sehr, sehr gern in der Gruppe.
Ja.
Und das ist auch das Schöne. Sowohl in Assamstadt als auch in Roth habe ich wirklich ganz, ganz tolle Trainingspartner, die mich im Schwimmen oder auf dem Rad oder beim Laufen dann auch motivieren und mitziehen. Und ich meine, das kennt ja jeder, klar sind wir motiviert und haben das große Ziel vor Auge. Trotzdem ist es nicht jeder Tag gleich und manchmal hat man einfach schwere Beine oder tut sich einfach hart.
Ja.
Und wenn dann einfach ein Spruch kommt oder so von den anderen und dann, ja, dann reißt man sich auch viel eher mal zusammen.
Und sind das in der Regel eher männliche Trainingspartner oder auch Frauen?
Also Frauen sind es hauptsächlich die Christine Weitz.
Okay.
Die wohnt halt gleich um die Ecke. Mit ihr verstehe ich mich super und da kann man auch gut trainieren. Ansonsten ist es gar nicht so einfach, so gute Frauen zu finden. Und das sind für uns Profi-Frauen, Männer natürlich super, weil in unserem Leistungsniveau gibt es viele Männer. Und ja, da bin ich total happy auch, dass ich einen super Schwimmfreund habe und auch auf dem Rad immer wieder Partner. Und
prima.
Ja, das hilft uns schon sehr, uns Frauen.
Wenn du so zurückblickst, 20 Jahre Triathlon, wie hat sich die Szene im Vergleich zu vor 20 Jahren verändert bis heute?
Ja, eigentlich hat sich schon total verändert. Wo ich meinen ersten Triathlon gemacht habe, da habe ich mir dann auch noch ein Baumwoll-T-Shirt drüber gezogen.
Hui.
Und jetzt heute, wenn man die Kinder-Triathlons ansieht, die haben ja schon richtige Einteiler an und schon Hightech von Kindheitsbeinen an, also schon unglaublich. Solange das noch so bleibt, dass der Finisher-Gedanke so wichtig ist, ist ja eigentlich die Welt noch so in Ordnung. Und man darf da einfach an den zu arg verkrampfen. Das ist ja für die meisten doch ein wunderschönes Hobby und da darf dann auch nicht alles andere zu arg drunter leiden.
Jetzt habe ich eben schon die Liste deiner Erfolge angesprochen, die ist ewig lang. Ich glaube, die allein durchzugehen, das wird mit Sicherheit 5 bis 10 Minuten dauern. Was ist denn so der größte Rennerfolg in deiner bisherigen Karriere gewesen?
Für mich persönlich war Regensburg der Ironman ein ganz, ganz wichtiges Rennen.
Mhm.
Ich habe halt viele, viele Jahre davon geträumt, einmal im Leben Ironman zu gewinnen. Und dass ich dann diese Chance bekommen habe, ist natürlich schon für mich ganz viel wert gewesen und war was ganz Besonderes.
Na, das hast du ja hart erarbeitet.
Ja, ich habe halt 19 Ironman-Rennen zuvor gemacht und Regensburg war mein 20. Ironman.
Okay.
Und dass es dann geklappt hat, ist natürlich schon toll.
Und was war das für ein Gefühl für dich, als du ja so auf der Finishline in Regensburg gewesen bist? Hast du es überhaupt aktiv wahrgenommen oder warst du irgendwie komplett von Emotionen überrollt? Wie war das?
Ja, nee, ich habe das schon sehr bewusst wahrgenommen und war unheimlich glücklich und auch erleichtert irgendwie, dass es dann geklappt hat. In der Woche vor Regensburg habe ich Montag und Dienstag Halsweh bekommen.
Ja.
Und da habe ich auch gedacht, um Gottes Willen, jetzt hat das ganze Jahr vom Training her super gepasst und jetzt wirst eine Woche vor dem Wettkampf krank. Und dann habe ich da halt Ruhetage gemacht und dann am Mittwoch hat mein Mann, der auch mein Trainer ist, zu mir gesagt, also jetzt müsstest du aber wieder was machen, sonst sackt ja auch dein ganzer Kreislauf und dein Körper so ein, das ist überhaupt nicht gut. Und ich habe mich dann so schlecht gefühlt. Und dann war die Pressekonferenz und dann lässt man sich natürlich nichts anmerken. Und ich habe dann auch gemerkt, okay, vom Startfeld her ist es dieses Mal möglich. Da war jetzt keine Chrissy Wellington oder so am Start und ich wollte diese Chance dann auch nutzen. Aber letztendlich, wenn dann jeder auch erwartet, dass du das machen kannst, was ja schön ist, aber da wächst der Druck halt schon immens und ja, wo dann aber der Startschuss gekommen ist, habe ich irgendwie gemerkt, wie der Druck auch abgefallen ist und dann war ich schon sehr, sehr glücklich, dass ich da als Erste die Ziellinie durchlaufen durfte.
Klasse. Und wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, zum 20. Ironman warst du da dennoch irgendwie, bevor es losging, nervös? Hast du in der Nacht davor überhaupt geschlafen? Oder?
Ich bin vor jedem Rennen nervös.
Ja.
Ich denke, wenn man diese Nervosität nicht mehr hat, dann ist es einem auch nicht mehr so wichtig. Aber es ging, also es war jetzt nicht wesentlich schlimmer wie sonst auch.
Okay.
Ja, und das Schöne war halt, dass ganz viele Freunde an der Strecke waren, die extra gekommen sind und mir dann Zwischenzeiten gegeben haben und mich angefeuert haben. Und wenn man das dann halt gemeinsam im Team so erlebt, dann ist es halt auch noch viel mehr wert, klar, wie wenn man dann ganz alleine hingegangen wäre.
Sicher. Und wie lange brauchst du in der Regel, um dich davon dann zu erholen von so einem Rennen?
Ja, also die erste Woche, da tut mir wirklich alles weh. Ich meine, das kennt ja jeder Sportler wahrscheinlich.
Ja.
Bis ich so richtig zu 100% von so einem Ironman erholt bin, ich glaube 6 Wochen. Das dauert schon ganz schön lang.
Und gab es in deiner bisherigen Karriere auch Rennen, wo du gedacht hast, mir, oh Gott, hätte ich mir das besser gespart? Was für eine Granate?
Ich war zum Beispiel mal beim Ironman in Florida. Und da habe ich dann auch die Woche vorher oder eigentlich kurz vorm Wettkampf, die paar Tage zuvor, bin ich krank geworden. Und dann, man fliegt extra nach Amerika. Ich war vorher nochmal auf Mallorca im Trainingslager und habe wirklich gut trainiert gehabt. Und ja, das ist dann als Sportler schon eine harte Entscheidung. Rein theoretisch hätte ich sagen müssen, ich starte nicht. Aber ich habe mich dann an dem Tag jetzt nicht so todkrank gefühlt, dass ich mich ins Bett hätte legen müssen. Aber letztendlich bin ich mit halber Kraft da am Start gewesen. Und ja, man tut sich dann keinen Qualle. In der Ergebnisliste steht da nicht in Klammer hinten dran, ja, aber sie war nicht ganz gesund.
Klar.
Und die Leute sehen dann nur das Ergebnis und sagen dann, okay, mehr hat sie nicht drauf. Und ja, das ist dann schon schwierig.
Aber hast du auch mal Rennen zum Beispiel nicht gefinisht?
Ja, 2010 war ich auf Hawaii. Und da hatte ich bei bei Kilometer 20 einen Platten. Und den konnte ich dann aber selber beheben. Ich habe Schlauchreife gehabt und habe dann so einen Pitstop, so einen Spray rein. Und wahrscheinlich war ich halt auch ziemlich nervös. Und da muss man dann 3 Minuten warten. Und vielleicht waren es dann halt nur 2. Auf jeden Fall bin ich weitergefahren. Und 5 Kilometer später war das Hinterrad halt wieder platt.
Ja.
Und dann stand ich da und hatte nichts mehr dabei.
Ja.
Aber ich hatte in all den Jahren nie einen Platten. Und dann habe ich auch nie gedacht, dass ich dann so viel Ersatzmaterial brauche.
Ja.
Ja, und dann steht man da und eine Konkurrentin an der anderen fährt vorbei. Und ich habe dann halt die ganze Zeit gehofft, dass dieser Materialwagen vielleicht kommt. Und letztendlich ist er dann so ungefähr eine halbe Stunde später gekommen. Also die Profis sind ja eine halbe Stunde vor den Amateuren gestartet. Mhm. Und nachdem schon ziemlich viele Amateure durch waren, kam dann endlich der Materialwagen. Der hat mir dann ein anderes Hinterrad gegeben. Und ich bin dann auch die 180 Kilometer noch zu Ende gefahren. Aber da habe ich nicht die richtige Einstellung dann gefunden. Ich hätte dann irgendwie denken müssen, jetzt erst recht oder irgendwie so. Mhm. Aber ich war einfach so enttäuscht, weil ich gedacht habe, Gott, wen interessiert es, wenn ich eine halbe Stunde hinter dran bin? Und ich habe dann keult und bin angehalten an einer Verpflegungsstation und wollte eigentlich aussteigen. Und dann kam so eine amerikanische Mutti zu mir und hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, may God give you the power to continue. Und da habe ich gedacht, oh Gott, hier kann ich auch nicht bleiben. Und so bin ich dann immer weiter und immer weiter. Aber letztendlich habe ich die Kraft nicht gefunden, den Marathon durchzulaufen. Und bin raus und das ist schon sehr, sehr hart. Das ist irgendwie viel schwieriger, wenn man Rennen nicht finisht, als wenn man es nicht gut finisht.
Ja.
Weil ich habe dann auch wirklich an mir angefangen zu zweifeln, obwohl ich gewusst habe, okay, da waren jetzt die 2 Blatter eigentlich schuld. Aber ich habe auch keinen Rhythmus mehr gefunden. Und dann denkt man, oh, vielleicht war die Form doch nicht so gut. Und ja, es war vom Kopf her einfach dann enorm schwierig.
Das heißt, der Kopf spielt schon eine wichtige Rolle beim Triathlonsport.
Oh, sehr, ja.
Mhm. Trainierst du das irgendwie im Training, so eine Art Mentaltraining?
Also ich versuche schon, mir verschiedene Situationen im Training vorzustellen oder zu denken, oh, da vorne ist jetzt nochmal eine, die hole ich mir noch kurz vorm Ziel oder so. Ich denke, das ist auch wichtig, dass man auch den nötigen Biss dann im Rennen hat.
Gab es nochmal Situationen in deiner bisherigen Sportlerkarriere, wo du gedacht hast, jetzt höre ich auf, ich habe keine Lust mehr auf Triathlonsport?
Ja, ich habe die letzten Jahre immer mal wieder eine Verletzung gehabt.
Ja.
Erst einen Fersensporn links, dann einen Fersensporn rechts, dann einen Ermüdungsbruch. Und irgendwie, das waren lauter Verletzungen, die einfach auch länger gedauert haben. Und wenn ein Sportler eine Verletzung hat, dann denkt man, okay, die sitze ich aus und dann komme ich gestärkt zurück.
Ja.
Aber umso öfter was ist, umso schwieriger wird es auch wieder zurückzukommen. Und ich war früher halt eine sehr, sehr gute Läuferin und jetzt momentan läuft es eigentlich auch ganz gut, aber ich bin ja, ich bin mir meiner Stärke eigentlich gar nicht mehr so richtig bewusst. Ich zweifle dann auch viel und dann denkt man natürlich auch oft, oh Gott, ob das jemals wieder was wird. Und es wird einfach immer schwieriger, umso mehr man mitgemacht hat.
Und wie hast du dich dann in den Situationen aus diesem Motivationsloch oder aus dieser, ja, ich möchte jetzt nicht in die Negativspirale sagen, aber wie hast du dich da rausgezogen?
Eigentlich mache ich den Sport ja total gern. Mhm. Und wenn dann auch schönes Wetter ist und dann gibt es ja eigentlich nichts Schöneres, wie die Möglichkeit zu haben, zu trainieren. Und ja, das Schöne ist dann auch, wenn man eine Familie hat, gerade mein Mann, der hat dann auch immer wieder gesagt, komm, das schaffst du und du hast das in dir. Und ja, wenn ich ihn da nicht gehabt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich nach meiner letzten Verletzung den Einstieg nimmer geschafft.
Okay.
Und ja, das ist dann schon toll, wenn man dann so jemanden an seiner Seite hat.
Das heißt, der Mann macht auch Triathlon?
Also er hat auch Ironman-Rennen und so schon gemacht.
Ja.
Jetzt momentan hält er sich auch fit und wenn wir miteinander Rad fahren, kann er mich auch gut fordern.
Okay.
Aber er ist Trainer und trainiert außer mir noch andere Athleten. Also er ist ganz gut beschäftigt.
Du hast eben schon gesagt, auf Hawaii bist du an den Start gegangen. War Hawaii schon immer ein Ziel für dich, als du angefangen hast, in Richtung Langdistanz zu gehen?
Ja, ich denke, Hawaii, das ist so der Mythos überhaupt. Und natürlich war das ein großes Ziel für mich, dort zu starten und mir mal das Ganze anzuschauen. Und bei meinem ersten Rennen dort, ja, das war unglaublich.
Wann bist du da angereist?
Also 2003 bin ich das erste Mal dort gewesen und da sind wir 10 Tage vorm Rennen angereist. Mhm. Man sagt ja auch, pro Stunde Zeitverschiebung sind wir ungefähr einen Tag vorher hin. Und es hat auch gut hingehauen, das war wirklich super. Und auf dem Rad ging es, also das war eigentlich ein richtig geniales Rennen. Da habe ich auf dem Rad dann die Paula Newby Fraser überholt. Und dann habe ich mir auch gedacht, okay, da ihr Poster, das ich früher mal im Zimmer aufgehängt gehabt habe, das kannst du jetzt auch wegtun.
Hast du ihr irgendwie zugewunken, als du vorbeigezogen bist? Oder?
Mhm. Und dann aber beim Laufen habe ich da dann ein bisschen Tribut zollen müssen dem Ganzen. Ich habe dann brutale Magenprobleme gekriegt. So lernt man halt bei jedem Renner dann auch ein bisschen was dazu.
Aber hast du halt so das ganze Rahmenprogramm im Vorfeld mitgemacht? Unterhosenlauf, Nationenparade?
Nee, den Underpants Run, den habe ich letztes Jahr das erste Mal mitgemacht.
Echt?
Ja, wenn man selber startet, dann ja, konzentriert man sich ja eher auf sich und aufs Training und dann will man auch mal die Beine hochlegen. Ich glaube, dann ist auch nicht gut, wenn man dann alles mitmacht.
Wie kam es dazu, dass du im letzten Jahr auf Hawaii dort gewesen bist? Weil du hattest dich, glaube ich, nicht qualifiziert, oder?
Nee, ich habe den Ironman Lake Tahoe gemacht und danach hat ein Sponsor von mir mich gefragt, ob wir nicht für sie Promotion in Hawaii machen könnten, weil wir ja eh in Amerika dann waren. Und dann haben wir gesagt, ja, warum nicht? Wir lieben Triathlon, wir finden
Hawaii
super. Und es war dann halt toll. Dann hat man halt sich das Rennen angeguckt und hat natürlich den Sponsor, so gut es irgendwie geht, repräsentiert und es war dann schon eine tolle Sache.
Prima. Und hast du da auch die Möglichkeit genutzt, dir die anderen Inseln anzuschauen oder war es nur auf Big Island?
Da waren wir nur auf Big Island.
Okay.
Aber ich war 2003, wo wir das erste Mal auf Hawaii waren, noch auf Kauai und Maui.
Schön.
Auch sehr schön.
Ja, absolut. Also ja. Es lohnt sich, dorthin zu fliegen.
Schon ein Traum.
Und Inselhopping zu machen. Hast du nochmal das Ziel, nach Hawaii zu kommen, dich für Hawaii zu qualifizieren?
Nee, dieses Ziel habe ich jetzt nimmer.
Nicht mehr?
Nee, ich möchte gerne hier in Deutschland noch ein paar tolle Rennen machen.
Ja.
Und ich denke, als deutsche Sportlerin ist es auch wichtig, sich immer mal wieder in Deutschland auch zu zeigen. Und das ist jetzt meine letzte Saison.
Mhm.
Und da möchte ich lieber hier präsenter sein. Und da ist es mir dann nicht so wichtig, dann ein paar Punkte mir in Japan oder irgendwo zu holen, sondern da möchte ich lieber dann hier auch Rennen machen.
Okay. Jetzt hast du eben schon gesagt, Japan und Hawaii, als Triathlon-Profi kommt man ziemlich weit rum. Gibt es Länder, in denen du noch nicht gewesen bist als Triathlon-Profi?
Ja, natürlich gibt es die auch noch. Aber wie du schon sagst, es ist wirklich toll, was wir durch den Sport alles erleben und sehen.
Mhm.
Und wenn man dann halt so ein Rennen hat, so ein Ironman, dann kriegt man ganz oft als Profi ein Homestay. Und wenn man dann bei einer Familie aufgenommen wird, wie als Familienmitglied, das ist schon was ganz Besonderes. Da durfte ich dann schon Einblicke bekommen in der Karibik, in San Juan, in eurer Familie oder in Wisconsin. Und
Wahnsinn.
Das ist halt wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und da kann man auch wirklich viele Vorurteile ablegen,
ja.
Wo man dann denkt, ach, die Amerikaner ernähren sich alle so ungesund. Das ist ja auch nicht generell so der Fall. Und Da haben sich auch wirklich schon tolle Freundschaften entwickelt. Und ja, das finde ich wirklich schön.
Du hast eben schon Christine Weiz genannt. Gibt es noch weitere Freundschaften im internationalen Frauenfeld, die du hast?
Ja.
Oder ist da jeder mehr so Einzelkämpferin?
Nee, das sind doch immer wieder die gleichen Gesichter, die man trifft. Und da versteht man sich auch. Und ich denke, die Triathleten sind ja auch dafür bekannt, dass sie dann auch ab und zu mal ganz gut feiern können. Und es ist ja auch schön, das macht man gern miteinander. Und da freut man ja sich auch, sich auszutauschen und drüber zu reden, wie der ein oder andere sein Leben so managt und so.
Jetzt sind wir im schönen Rot. Ich meine, du hast perfekte Trainingsbedingungen. Auf dem Weg hierher habe ich mir gedacht, wow, hier würde ich auch gerne leben. Wie oft bist du selbst auf den Strecken der DATEV Challenge Rot unterwegs, im Training zum Beispiel?
Jeden Tag? Sehr oft. Die Laufstrecke vom Challenge ist ja gerade mal 200 Meter von uns weg.
Ja, perfekt.
Und eigentlich laufe ich am Kanal total oft. Ja, es ist ein wunderschönes Trainingsgebiet hier mit den Seen und dem Main-Donau-Kanal und ja, kann man nur empfehlen.
Und wann bist du hier in Rot zum ersten Mal an den Start gegangen?
2003 war ich das erste Mal. Ich glaube, das war der erste Challenge überhaupt.
Und wie oft bist du insgesamt hier in Rot an den Start gegangen?
Also ich war 3-mal im Einzel am Start und ich glaube,
7-mal
in der Staffel oder so.
Prima. Und was macht für dich halt den Mythos Rot aus? Wir haben eben über den Mythos Hawaii gesprochen, aber wenn es um Deutschland geht, gibt es eigentlich zwei große Rennen, Frankfurt und Rot.
Ja.
Was macht für dich das Rennen in Rot halt so etwas so ganz Besonderem?
Ja, die Menschen, die sind da einfach mit Leib und Seele dabei. Egal, wo man hingeht, ob man im Freibad ist oder im Supermarkt. Die Leute fragen dann als immer, ja, startest dieses Jahr wieder beim Challenge? Und die identifizieren sich schon hier, der ganze Landkreis. Und es ist natürlich schon auch was Besonderes, wenn man dann den Solarer Berg hochfährt. Mhm. Und ja, die Einheimischen, die bekommen ja noch so einen neongelben Sticker auf den Helm, dass die dann nochmal mehr erkannt werden. Und ja, das ist schon was ganz, ganz Tolles.
Das heißt, du wirst auch ab und zu erkannt, wenn du in Rot zum Beispiel unterwegs bist in deiner Freizeit und wirst du häufig angesprochen?
Ja, hier gibt es ja viele Triathleten.
Ja.
Ich denke, da bin ich nicht die Bekannteste, aber es gibt immer wieder Leute, die finden das halt gut, was wir machen und da freut man sich ja natürlich auch, wenn man angesprochen wird.
Prima. Wir hatten vorhin mal ganz kurz über das Thema Training gesprochen. Du trainierst in der Regel in einer Gruppe. Gibt es auch manchmal, oder gab es in der Vergangenheit manchmal auch so Situationen, in denen du gedacht hast, der innere Schweinehund, der ist so groß, irgendwie raffe ich mich heute nicht auf. Gab es sowas auch bei dir?
Na, Motivationsprobleme habe ich eigentlich ganz selten.
Okay.
Wenn ich mich nicht motivieren kann, dann bin ich meistens aber auch nicht ganz gesund. Mhm. Dann ist es eher so ein Eigenschutz. Und ich denke mir, als Ironman-Athleten müssen auch ganz, ganz viel alleine trainieren.
Ja.
Und da muss die Eigenmotivation einfach stimmen. Wenn man da nur von außen drauf wartet, dass jemand was sagt, dann funktioniert es ja eh nicht. Ja, und im Frühjahr bin ich eh ganz viel ja in den Trainingslagern. Und mein Mann und ich, wir organisieren ja Trainingslager auf Lanzarote und Mallorca. Und da ist es dann eh von der Motivation her einfach, weil da sind Athleten dabei, die nehmen sich extra Urlaub, damit sie 1 oder 2 Wochen trainieren können. Und die sind in der Regel ganz heiß und dann macht das ja auch total Spaß, mit denen was zusammen zu machen.
Das heißt, du hast nicht irgendwie Situationen, wo du halt abends oder tagsüber halt irgendwie vom Fernseher hängst und du denkst, ach nee, heute nicht. Und da schaust dir am Abend halt ja einfach so den Bachelor zum Beispiel an oder Germany's Next Topmodel oder so. Zurzeit. Das heißt, du kriegst halt schon den Knick dann Richtung Training und dich zu pushen.
Ja, ich meine, wenn man ein großes Ziel vor Augen hat und dann packt man das in der Regel auch. Dass ich auch mal Einheiten habe, wo ich mich einfach eher durchquäle, ist ja ganz normal. Mhm. Aber das ist im Büro ja auch so, wenn man dann nicht total motiviert ist, dass man halt trotzdem hingeht und seine Arbeit abarbeitet und so ist es bei uns dann auch. Dass ich jetzt eine Einheit ausfallen lasse, nur weil ich keine Lust habe, also sowas gibt es nicht.
Jetzt hast du es eben schon angesprochen, ihr bietet Trainingslager an. Unter welchen Namen? Wo kann man zum Beispiel mehrere Informationen zu euren Trainingslagern finden?
Also unter www.corpus-sport.de. Ja, die Firma von meinem Mann heißt Corpus und unter dem Logo haben wir auch die Camps.
Ja.
Wir haben uns jetzt auch mit der Ute Mückel zusammengetan, mit den Trainingslager im Frühjahr, haben die Kompetenzen zusammengelegt und haben jetzt unter Kompetenzcamp 4x2 Wochen auf Lanzarote und 2x2 Wochen Trainingslager auf Mallorca. Von dem her ist das ganze Frühjahr eigentlich abgedeckt.
Hast du dann, ich meine, wenn du ja insgesamt 10 Wochen im Frühjahr unterwegs bist, in warmen Gefilden, überhaupt mal Lust, irgendwie dann wieder zurückzukommen ins kalte Deutschland? Ich meine, jetzt dieses Jahr haben wir Glück, aber ich glaube, im letzten Jahr sah es etwas anders aus um die Zeit. Hat man dann überhaupt Lust, wieder zurückzukommen?
Ja, daheim ist ja doch daheim. Und
na gut, aber der Mann begleitet dich ja.
Ja, das stimmt. Das ist ein großer Vorteil. Mhm. Aber trotzdem will man ja dann auch die Eltern und die Schwester oder so mal sehen und die Freunde. Und mir ist das auch ganz arg wichtig, weil ich denke mir, der Sport ist zwar ein ganz, ganz wichtiger Punkt in meinem Leben momentan, ja. aber man darf die Sozialkontakte auch nicht komplett vernachlässigen. Weil was nützt denn der schönste Sieg, wenn man am Ende niemanden mehr hat, der mit einem feiern will, weil man einfach sich überhaupt nicht mehr gesehen hat?
Ja, das stimmt. Machen wir Stichwort Trainingslager. Stehen die Trainingslager jedem Athleten offen? Das heißt, mir auch Neukammern oder Beginnern quasi, die anfangen mit dem Triathlonsport? Oder ist es eher für Fortgeschrittene, die auf dem Rad, was weiß ich, einen 30er-Schnitt radeln können? Oder?
Ja, es ist für alle Leistungsklasse was. Wir bieten da verschiedene Leistungsgruppen an. Mhm. Und das wirklich vom Anfänger, der jetzt noch so richtig Kraulen lernen will, bis zu Athleten, die jetzt halt als Ziel haben, unter 9 Stunden bei einem Ironman zu finishen, sind wirklich alle dabei. Und das macht das Ganze auch so interessant, weil die sind wirklich total dankbar über die Erfahrungen, die man ihnen weitergeben kann. Und ja, das macht schon viel Spaß und ist immer lustig.
Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass du recht geduldig bist. Das heißt, wenn jemand nicht halt wie so schnell Rad fährt wie du zum Beispiel, dass du dann nicht einfach drauf losfährst, sondern...
In der Regel ist schon so, dass wir Profis dann schon die Gruppen bekommen, dass es auch für unser eigenes Training was bringt und dass dann mein Mann die ruhigen Gruppe fährt.
Okay.
Und ja, weil das ist ja letztendlich auch unsere Saisonvorbereitung und dann ist es... Es ist ja kein Problem, wenn ich einmal eine ruhige Ausfahrt mache, aber der Großteil des Trainings soll schon auch für mich gut sein.
Blöde Frage. Ich bin ja Familienvater mit 2 Kindern. Meine Familie wird mich schlagen, wenn ich halt irgendwie für 2 Wochen alleine ins Trainingslager fahren würde oder fliegen würde. Gibt es da auch die Möglichkeit, zum Beispiel die Familie mitzunehmen und so eine Art Betreuung in Anspruch zu nehmen?
Das ist unser Ziel für die Zukunft. Wir wollen ja dann irgendwann auch unsere eigene Familienplanung starten. Mhm. Und ich habe dann auch gesagt, ich möchte im Sport aber gerne irgendwie trotzdem verbunden bleiben. Mhm. Und wenn wir die Trainingslager dann in den nächsten Jahren weiterführen, ich habe ja Erzieherin gelernt und wenn wir selber eigene Kinder hätten, dann kann man da drumherum ja dann
ein Konzept machen.
Genau, bietet sich ja dann geradezu an.
Dann habe ich ebenfalls auf deiner Website gesehen, dass du auch Vorträge anbietest. Welche Themen bietest du an und wer ist deine Zielgruppe?
Also bisher war ich bei Sponsoren von mir in den Firmen. Ja, letztendlich ist in den Firmen ja auch so, dass dann ein großer Druck ist, die Verkaufszahlen müssen stimmen, die werden an Leistung gemessen, genauso wie mir Sportler.
Ja.
Und dann kann man eigentlich das fast 1:1 umlegen. Mhm. Und dann erzähle ich halt auch, wie ich mein Jahr aufbaue, wo ich mir mal Pausen, also das Prinzip der Superkompensation, also wo man sich Pausen auch schaffen muss, damit die Leistung auch ansteigt. Und darum geht es letztendlich, um Ziele und Motivation. Und
dann habe ich ebenfalls gesehen in der Vorbereitung, dass du sogar in der Jugendvollzugsanstalt Adelsheim einen Vortrag gehalten hast. Wie kam es dazu?
Ja, da hat mich ein Wärter von der Jugendvollzugsanstalt angerufen und hat gemeint, ob ich mir das zutrauen würde, mal zu kommen. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, im Gefängnis war ich ja auch noch nie. Und na, da meinte ich, ja, komm doch einfach mal und schau es dir an. Und das war dann schon ein sehr beklemmendes Gefühl, weil da sind dann doppelte Mauern und Stacheldraht und da darf man dann kein Handy und Geld oder irgendwas mit reinnehmen. Aber ja, letztendlich habe ich gesagt, klar traue ich mir das zu. Ich bin da ja auch nicht ganz alleine, da sind ja viele andere um mich rum. Und klar haben die Jungs wirklich Mist gebaut, dass sie da drin gelandet sind. Aber jeder hat eine zweite Chance verdient. Und wenn ich denen nur mit dem Sport so einen kleinen Ansporn geben kann, dass sie da, wenn sie rauskommen, mit ihrer Freizeit irgendwas Sinnvolles anstellen können, dann hat es sich ja irgendwie schon gelohnt.
Klar. Das heißt, was hast du dann mit denen gemacht? Du hast einfach einen Vortrag gehalten oder hast du auch...
Nee, und wir sind dann miteinander laufen gegangen.
Ah, prima.
Und dann habe ich Lauf-ABC, Tempoläufe haben wir mal gemacht oder auch so eine Rumpfstabilität. Mhm. Die haben da ja auch jetzt nicht voll das Fitnessstudio, sondern habe halt mit denen Mitteln, wo sie haben, versucht, denen was Sinnvolles zu zeigen. Und die waren sehr interessiert und auch motiviert und habe schon das Gefühl gehabt, die wollen mir schon auch zeigen, wie fit sie sind und möglichst viel lernen. Also es war wirklich gut und ich war jetzt 4-mal dort.
Wow. Und dann habe ich auch noch gesehen, du bietest Personal Training oder Coaching an. Ich habe so einen Eindruck gewonnen, ich glaube, die Frage habe ich auch schon mal anderen Athleten gestellt, die ebenfalls Coaching machen. Was macht aus deiner Sicht halt einen guten Coach aus? Was unterscheidet dich zum Beispiel von anderen Anbietern?
Das ist eine schwierige Frage. Aber die meisten Menschen, die haben ja einfach ein Problem, das, was sie sich vornehmen, auch in die Tat umzusetzen. Und wenn die dann nur jemanden an der Seite haben, der sie begleitet, der sie auch mal motiviert oder der auch mit ihnen joggen geht, auch wenn es regnet und ihnen zeigt, Mensch, es ist doch alles gar nicht so wild. Ja. Und man kann es immer durchziehen, man braucht halt die entsprechende Kleidung dazu und dann hilft das denen ja schon enorm. Ja, ich will ja jetzt auch nicht sagen, dass ich die Allerbeste bin, um Gottes Willen. Da gibt es wahrscheinlich noch viele, viele andere, die das auch ganz, ganz toll machen. Aber man gibt halt sein Bestes und versucht den Leuten halt den Spaß am Sport zu zeigen. Und dann hofft man, dass man gemeinsam mit ihnen zusammen die Ziele erreicht.
Das heißt, es ist nicht, du schreibst Trainingspläne, schickst die per Mail und dann bekommst du immer mal ein Protokoll, sondern du kümmerst dich halt schon oder nimmst einen Kontakt zu den Leuten auf und versuchst halt irgendwie durch persönlichen Kontakt zu motivieren, oder wie ist das?
Ja, momentan ist das ja noch
in den Anfangsstiefeln, oder?
Genau. Das soll sich jetzt ja dann über die Jahre entwickeln. Mhm. Wenn ich kein Profi mehr bin, dann habe ich ja auch noch viel mehr Zeit für sowas. Aber die meisten Menschen wollen ja meistens so 5 Kilo oder 7 Kilo abnehmen oder so, ja, und sind dann total enttäuscht, dass es nicht hinhaut, obwohl sie 3-mal die Woche ins Fitnessstudio gehen. Und dann muss man halt anfangen, mal überhaupt zu erklären, dass ja Bewegung und Ernährung zusammengehört. Ja. Und da habe ich jetzt ja auch ein Fernstudium angefangen zur Ernährungsberaterin. Und dann denke ich, dass ich sowohl mit der Erfahrung im Sport als auch dem Wissen mit der Ernährung ein ganz gutes Paket anbieten kann. Und so zusammen kann das dann auch gut funktionieren, okay, wenn die Kunde halt mitziehen.
Klar. Das heißt, ab wann geht es dann los mit dem Coaching? Geht es schon los, oder?
Ja, wenn jetzt eine Anfrage da ist, dann bin ich da schon dabei,
okay,
und mache die eine oder andere Einheit. Das ist gar kein Problem. Jetzt im Frühjahr waren wir natürlich, wie wir vorhin schon gesagt haben, mehr weg als da. Und dann ist es schon auch schwierig. Und darum denke ich mal, dass der große Start dann eigentlich eher ist, wenn ich dann immer ganz so viel unterwegs bin.
Okay, aber das heißt, im Prinzip könnten manche Hörer von Triathlon Podcast, die Interesse am Coaching von dir haben, sich bereits bei dir melden.
Das wäre in Ordnung, ja.
Ja, also nein, da draußen, dann wartet nicht lange, sondern setzt euch an den Rechner und schaut auf die Website von Heidi Sessner. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, 2014 wird deine letzte Saison.
Genau.
Welche Rennen stehen in diesem Jahr auf deinem Rennkalender? Wo kann man die Heidi Sessner noch live sehen?
Also die Aufbaurennen, die stehen jetzt soweit. Mhm. Ich möchte beim Chiemsee-Triathlon starten und beim Heilbronner City-Triathlon.
Okay. Chiemsee-Triathlon, bist du schon mal dort am Start gewesen?
Nee, bis jetzt noch nicht. Okay, aber ich war schon mal am Chiemsee und habe gedacht, Mensch, ist das eine tolle Location. Ist bestimmt richtig toll dort. Ja. Und habe auch letztes Jahr wirklich positives Feedback von anderen Athleten gehört und habe gedacht, ja, das mache ich. Und dann...
Ich denke, das freut die Macher von Wechselszene, Sportpromotion.
Ja, und im Sommer möchte ich dann noch ein großes Rennen machen. Momentan ist so in meinem Hinterkopf vielleicht rot, aber es ist noch nichts spruchreif. Von dem her, ich muss jetzt mal schauen. Ich wollte jetzt erstmal sehen, wie die Form so langsam kommt und dann nach und nach, okay, Rennen zusage.
Was meinst du, wird es dir leicht fallen, so das letzte Rennen zu absolvieren? Ich meine, du hast noch ein bisschen Zeit bis dahin, aber ja, was meinst du, wird es dir leicht fallen, halt den aktiven Triathlonsport quasi am Nagel zu hängen und dann was Neues zu machen?
Einerseits bin ich natürlich dann bestimmt traurig, und weil man macht es ja auch gern und das ist wirklich auch ein tolles Leben und ein abwechslungsreiches Leben. Aber andererseits habe ich das jetzt 20 Jahre lang gemacht und ja, ich freue mich dann auch auf was Neues, auf was ganz anderes. Ich merke jetzt auch, wenn ich gerade bei dem Fernstudium bin, dass es mir unheimlich Spaß macht, mich einfach auch mal hinzusetzen und was zu lernen, mal wieder was für den Kopf zu machen, nicht immer nur so körperlich quasi zu arbeiten. Und ja, das war jetzt eine ganz, ganz tolle Zeit, wo ich nichts missen möchte. Und ja, dann ist es auch mal Zeit, wieder ganz was anderes zu machen.
Okay, aber könntest du dir vorstellen, vielleicht auch als Altersklassenathlet an den Start zu gehen bei manchen Rennen? Oder heißt das dann wirklich, nach diesem Jahr ist komplett finito mit Triathlon-Sport?
Also ich möchte auf jeden Fall ein Leben lang Sport weitermachen und auch Triathlon trainieren. Mhm. Aber jetzt gerade im Moment kann ich mir nicht vorstellen, als Hobbysportler dann einen Ironman zu machen. Ja. Aber ja, man darf nie sagen, man weiß nie, wie sich das alles dann ändert. Und ja, dass ich vielleicht mal an irgendeinem 10-Kilometer-Lauf mitlaufe, das auf jeden Fall.
Okay. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Sport geredet. Welche Hobbys hat die Heidi Sessner neben dem Sport, wenn du überhaupt Zeit dazu hast?
Ja, dadurch, dass wir viel unterwegs sind, ist manchmal gar nicht so einfach. Ja. Aber ja, Musik finde ich was ganz, ganz Tolles. Damit kann ich mich auch unheimlich gut motivieren.
Das heißt, du hörst Musik beim Training, oder?
Ja, soll man ja nicht, wenn man Rad fährt.
Nee, Radfahren nicht, aber beim Laufen zum Beispiel.
Nee, beim Laufen höre ich nie Musik. Aber ich gebe zum Beispiel Spinningstunde und da gewöhnt man sich ja auch so an, zum Takt der Musik zu fahren. Stimmt. Und darum kann ich es wahrscheinlich auch nicht beim Laufen, weil ich dann auch so den Takt aufnehme und das funktioniert einfach nicht. Da genieße ich dann die Stille. Aber so Musik ist einfach was Tolles und ich spiele auch Gitarre. Okay. Wenn wir Erzieherin lernen, das ist ja für den Kindergarten auch was Tolles.
Ah, klasse.
Und da ist, ja, wenn man dann in der Gruppe zusammensitzt, abends bei einem geselligen Abend und miteinander singt, das finde ich auch was ganz, ganz Tolles.
Super. Stichwort Podcast. Hörst du auch Podcast manchmal beim Training? Soll also, jetzt keine Eigenwerbung sein.
Nee, beim Training eigentlich nicht, aber wenn ich irgendwas daheim aufräume oder so und dann schalte ich es mir als an und das ist laufen. Oder dann, wenn ich länger Auto fahre, dann finde ich sowas auch super.
Okay, cool. Jo, dann sind wir schon am Ende des Interviews angekommen. Heidi, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für die Zeit, die du dir heute genommen hast. Mir hat es riesig Spaß gemacht. Und ja, ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen, dass du ein tolles Abschlussjahr 2014 hast.
Danke.
Dass du gesund bleibst und dass du dann alle Ziele, die du dir gesteckt hast, zusammen mit deinem Mann, sei es Trainingslager, Vorträge etc., dass das alles so läuft, wie du es dir vorstellst. Und ganz, ganz viel Erfolg für die Zukunft.
Vielen Dank und schön, dass du extra hergekommen bist.
Gern geschehen, klar. Danke dir.
Danke.
Heidi Sessner war mein heutiger Gast. Dieses Interview wurde euch mit freundlicher Unterstützung vom Wechselszene Sport Promotion präsentiert. Checkt einfach mal www.wechselszene.com. Ich hoffe, das Interview mit Heidi hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei seid. Bis dahin, bleibt sportlich, euer Marco.